als ich es geguckt habe, also diese zwei Momente, da hätte ich echt fast mitgeweint, als erstmal Lucy raus ist und ja, das war die das bei Kilometer 28 ja, genau, oder irgendwo so, irgendwie so um den Dreh. Da.
Also schon noch auch sehr weit im Rennen, muss man ja sagen. Ne? Und
ja, die aber ja total dominiert hat, die als erste aus dem Wasser auch gekommen ist.
Man sieht die schwankende Lucy, man sieht die schwankende Taylor. Das sind körperliche Anzeichen dafür, dass jetzt hier Erschöpfung stattgefunden hat. Aus welchen Gründen auch immer. Ne? Sei es die Hitze, sei es die, keine Ahnung, Flüssigkeitsversorgung, sei es die Kohlenhydratversorgung. Man weiß es nicht. Also wir werden es irgendwann mal hören wahrscheinlich oder es wird intern besprochen werden bei denen und so weiter. Mag ich gar nicht zu bewerten. Mhm. Aber worüber ja keiner spricht, ist ja das, was das mental mit ihr macht. Ne?
Wahnsinn, also wirklich emotional und glaube ich auch sehr, sehr selten, dass es in der Form vorkommt, dass so spät im Rennen die Nummer 1 und die Nummer 2 ausscheiden.
Ja.
Hat man, glaube ich, noch nicht so oft gesehen.
Nein, genau, hat man nicht. Auf der anderen Seite, und das ist das, was diesen Sport auszeichnet, ist es natürlich fatal, irgendwie einen Schluss oder ein Fazit ziehen zu wollen, wenn das Rennen nicht vorbei ist. Du musst den Kona mindestens, und das meine ich wirklich bei jedem, mindestens 10 Tage vorher da sein.
Mhm.
Also ist leider auch oft, ich kenne, das ist vielleicht auch so ein Age-Grouper-Ding, ich kenne den Zwiespalt aus, naja, wie soll ich jetzt so viele Urlaubstage dafür opfern, wie soll ich das bezahlen, wenn ich da rechtzeitig vor Ort bin und so. Und das sind ja so die Diskussionen, die, oder die Herausforderungen, denen sich auch jeder Altersklassenathlet oder jede Altersklassenathletin zu stellen hat.
Und herzlich willkommen. Es ist wieder Junk Miles Donnerstag. Einen wunderschönen, sehr, sehr frühen guten Morgen, lieber Björn.
Guten Morgen, Sandra. Sehr früh.
Na?
Wirklich sehr früh. Sehr früh. Wenn die Leute wüssten, zu welchen unchristlichen Uhrzeiten wir hier zum Aufnehmen gezwungen werden, so ist es ja eigentlich.
Ja.
Dass
hier
meine
ins Studio
Güte.
Geschleift werden.
Ja.
Es ist fast noch dunkel draußen.
Also gefühlt habe ich, Tageslicht habe ich noch nicht gesehen bisher, da muss man ehrlich sein.
Aber ich meine, guck mal, du bist wahrscheinlich in 10 Minuten hierher geheizt und konntest dir, hast mit deinem Auto quer über 3 Parkplätze geparkt, richtig?
Ja, bin ich bekannt für, ja.
Ja.
Genau, ja. Ich habe einen Mietwagen genommen, um in dem Falle, um die Parkgebühren zu sparen hier in der Ecke. Da ist der Mietwagen günstiger als die Parkgebühren. Gibt so Ecken in Hamburg.
Ja, das stimmt.
Da ist das so.
Ja, das stimmt. Ja, wir haben ein aufregendes Wochenende hinter uns.
Gefühlt bin ich noch gar nicht raus aus dem Rennen, muss ich sagen. Also wie gesagt, wir sagen jetzt nicht unbedingt, wann wir aufzeichnen, aber gefühlt bin ich noch, ich habe es noch nicht vollständig verarbeitet. Wir müssen vielleicht nochmal ein Recap vom Recap machen. Vielleicht gibt es noch andere Erkenntnisse, die ich in 2 Wochen nochmal mit einbringen werde.
Ja, das könnte sein. Wie hast du das Rennen geguckt?
Ich habe es überhaupt erstmal am Fernseher geguckt.
Hast du das Rennen geguckt?
Ja. Also wir reden, also ich glaube, wenn wir jetzt von Rennen reden, nach diesem Wochenende, dürfte jedem klar sein, dass wir den Chicago Marathon meinen, über den wir heute sprechen wollen, der ja wirklich auch cool ist. Aber nein, in dem Falle soll es über den Ironman auf Hawaii gehen und die Weltmeisterschaft über den Langdistanz-Triathlon. Und ich habe es, gefühlt war es für mich das erste Mal seit vielen Jahren, dass ich das so wieder so richtig am Fernsehen gesehen habe eigentlich und ich habe mich häufig dabei erwischt, wie ich zwar die Strecke natürlich kannte, aber wenn man das Rennen halt vor Ort erlebt, dann ist es ja immer so, man hat so 2-3 Punkte beim Schwimmen, irgendwo ist man in der Nähe vom Schwimmstart, Schwimmausstieg, irgendwie so, dann gibt es so 2-4 Punkte beim Radfahren, die man so ansteuert und dann gibt es so 8-25 Punkte, die man beim Laufen so ansteuert. Aber das ist natürlich alles sehr selektiv und deswegen kenne ich diese Punkte und es sind natürlich auch jedes Jahr die gleichen, weil wenn man einmal weiß, dass man da Zugriff bekommt zum Athleten, dann fährt man da jedes Jahr aufs Neue hin und ja, ich sag mal, so viele alternative Möglichkeiten, zum Beispiel jetzt beim Radfahren, gibt es auch auf der Strecke nicht, um das Rennen quasi an der Strecke zu erleben und dann natürlich in irgendeiner Form einen Support zu geben für die Athleten. Mhm. Und deswegen war es für mich total neu, so gewisse Punkte zu sehen, wo ich gedacht habe, okay, die kenne ich aus dem Training, aber die habe ich im Rennen noch nie gesehen.
Ah, echt?
Und ja, wirklich. Also das seit langer Zeit mal wieder am Fernsehen geschaut. Man hat schon auch einen guten Überblick, muss man sagen, mittlerweile. Also die Kameraführung wird immer besser und besser. Und von daher habe ich das schon durch ganz andere Augen gesehen, als ich das normalerweise sehe. Und zugegeben, mit so einer gehörigen Portion Entspannung das zu gucken, war auch mal sehr angenehm.
Also wenn man keinen Athleten hinterher heizen muss.
Ja, und also das, was ich natürlich sehr gerne mache und immer wieder gerne mache, aber es ist, glaube ich, gefühlt die erste Weltmeisterschaft gewesen, wo ich jetzt gerade so halbwegs neutral in Anführungszeichen, also natürlich kennt man viele, man hat irgendwie ein paar persönliche Präferenzen und so weiter, aber trotzdem natürlich halbwegs neutral drauf gucken konnte und das hat schon, das war auch schön. Das war mal was ganz anderes, aber es hat auch zugegeben durchaus Spaß gemacht. Also es war schon klasse.
Gut, nächstes Jahr ist ja, also das war jetzt ja das letzte Mal, dass es Männer und Frauen oder ne, vorerst, man weiß ja nicht, was noch so passiert. Aber jetzt ist es ja erstmal so, dass es das letzte Mal so war, dass es die Frauen-WM, dass die getrennt war von den Männern und somit nur die Frauen dort. Nächstes Jahr ist wieder gemischt.
Ja.
Das heißt, nächstes Jahr ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du es nicht am Fernseher verfolgst, sondern vor Ort bist.
Auf jeden Fall. Wobei ich da auch, den Gedanken hatte ich auch ein paar Mal und also ich vielleicht vorweggeschoben, ich finde, also mir ist jetzt ehrlicherweise kein Frauenrennen eingefallen, was ich so, ich weiß nicht, ob spannend der richtige Begriff ist, aber was ich so bewegend fand, weil ich fand, es war ein super besetztes Feld. Man hat schon vorm Rennen irgendwie so, es war ein bisschen ähnlich wie bei den Männern auch, dass wenn man überlegt, wer gewinnt das jetzt oder wer kann das gewinnen oder wie ist das Podium, dann hatte man ja, weiß Gott, wie viele Konstellationen, die man wählen konnte. Ne? Also allein wenn man sich jetzt die Rennfavoriten anschaut, dann gab es natürlich eine Lucy und dann gab es natürlich eine Cat und natürlich gab es eine Laura und natürlich gab es eine Taylor und natürlich gibt es aber auch irgendwie eine Chelsea Sodaro als vormalige Siegerin auf der Strecke. Die kann man nicht, also auf keinen Fall außen vor lassen. Und jetzt weiß ich nicht, wie viele Leute da schon Solveig mitgezählt haben. Respekt an die sie schon vorher aufs Podium getippt haben. Aber es war einfach super bewegend und ehrlicherweise hatte ich oft den Gedanken, dass ich es schade finde, dass wenn es nächstes Jahr am gleichen Tag ist, dass, ja, dann, ich meine, dann ist es automatisch so, dass das Frauenrennen immer ein Stückchen in den Hintergrund leider rückt, weil ja die Entscheidungen bei den Männern halt eher getroffen werden.
Ja.
Also es ist ja halt so, logischerweise, die starten dann eher, die laufen auch eher ins Ziel. Und dadurch nimmt es automatisch mehr Aufmerksamkeit.
Achso, die starten nicht, die starten nicht gemischt, die starten.
Ja, also die starten nächstes Jahr schon, also soweit ich weiß, mittlerweile ist es nicht auf zwei Tage verteilt, sondern es findet an einem Tag statt. Das hatten wir ja Austragung.
Sie starten nicht.
Sie starten auf jeden Fall zeitversetzt. Ah. Ne, und dadurch, dass die Männer dann ja natürlich ein kleines bisschen schneller sind, ist halt dann irgendwann so eine Zielentscheidung natürlich.
Ja, okay.
In Anführungsstrichen wichtiger als das Frauenrennen bei dann noch Kilometer 10 bis 20 beim Laufen. Und wenn man sich jetzt das Rennen anguckt von Samstag und sich überlegt, was da, oder in der Nacht von Samstag auf Sonntag und sich überlegt, was da alles passiert ist und ja auch unvorhergesehene Dinge, mit denen man so nicht rechnen konnte zu jeder Zeit des Rennens, ja, das ist ja absoluter Wahnsinn. Also das verdient es ja, ein eigenes Rennen zu haben und deswegen finde ich es durchaus schade, sollte es wieder auf einen Tag fallen. Wie gesagt, ich weiß nicht ganz genau, wie es jetzt geregelt wird und ob so sein wird, aber es wird ja mindestens mal am gleichen Ort sein. Und weiß ich nicht, ob ich da so ein Fan von bin. Muss ich nächstes Jahr nochmal abwarten. Mal gucken, wie es da vor Ort ist.
Wir es berichten. Also total spannend fand ich. Wir können vielleicht mal kurz das Ergebnis vorwegnehmen, für alle, die es vielleicht auch noch nicht so verfolgt haben. Wir hatten das gleiche Podium wie beim Ironman in Hamburg. Nur mit getauschten Plätzen. Also gewonnen hat mega überraschend Solveig, Löfset, genau. Norwegen it is, oder?
Zweifelsfrei und vielleicht muss man auch nochmal sagen, dass, also du hast es ja gerade schon passend gesagt, nach dem Hamburg Ironman ist das ja so, also da gewinnt ja Laura vor Cat.
Genau.
Mit zwei wirklich unglaublichen Läufen im Speziellen. Also das war, glaube ich, das, was das Rennen am allermeisten ausgemacht hat, dass das ja durchaus ja, einfach die Messlatte fürs Laufen im Langdistanz-Triathlon bei den Frauen nochmal auf ein anderes Level gehoben hat.
Mhm.
Und dadurch, glaube ich, ist es auch ein wenig in den Hintergrund gerückt, dass da eine junge Norwegerin war, die ihr Ironman-Debüt gegeben hat. Also die hat ihre erste Langdistanz gemacht vor knapp 4 Monaten. Um danach nochmal, glaube ich, Lake Placid zu machen und zu gewinnen und dann bei ihrer ersten Kona-Teilnahme das Rennen zu gewinnen. Also
unglaublich.
Das ist ja ist schon unfassbar stark. Gute Story. Also
ja.
Das muss man einfach mal sagen. Also das ist schon, da weiß ich nicht, wer da so mit gerechnet hat, weil es ist halt schon immer noch so, also das sieht man ja dann doch sehr häufig, dass halt, ist eine Floskel, zahle ich 3 Euro für, aber Kona ist ja dann schon besonders, gerne auch 5.
Wir haben hier das Phrasenschwein mit nur 5er.
Ja, der Satz hat es auch verdient, 5 Euro zu kosten, finde ich. Und manchmal ist ja so eine gewisse Erfahrung irgendwie dann auch nicht ganz verkehrt, wenn man auch sich überlegt, wie viele Anläufe auch die ganz Großen in dem Sport gebraucht haben, bis sie das Rennen dann erstmalig gewonnen haben. Das ist ja selten bei dem Debüt gewesen und ja, das ist einfach also Wahnsinn und ich würde sehr gerne mal wissen, wie gesagt, dafür ist es noch zu früh hier jetzt gerade in der Woche, aber sehr gerne mal wissen, ab wann sie so eigentlich damit geliebäugelt hat, das Rennen auch zu gewinnen, weil jetzt muss man auch wieder sagen, vom Rennverlauf sah es ja bis Kilometer, keine Ahnung, knapp 39 beim Laufen vielleicht noch so aus, dass Taylor das Rennen gewinnt, die dann ja ausgeschieden ist. Und es gibt so eine Szene auch von Samstag, die habe ich jetzt oft gesehen in sozialen Medien, wo Solveig so an Taylor vorbeiläuft, wie sie am Straßenrand steht.
Ja, habe ich auch gesehen. Und
frei nach dem Motto so, Moment, was machst du jetzt hier?
Ja.
Und ja, also wir haben jetzt 48 Stunden nach dem Rennen. Ich weiß nicht, ob sie schon verstanden hat, was sie da eigentlich gerade so gemacht hat. Ich kann mir vorstellen.
Thema, wir sagen nicht, wann wir aufnehmen.
Ja, sorry. Ich kann mir vorstellen, dass das noch einen Moment dauert, bis sie das so richtig versteht.
Ja,
ja.
Ja, das glaube ich auch. Also es war so, wir gehen gleich nochmal vielleicht chronologisch ein bisschen durch und auch was die Besonderheit von Hawaii-Wetter gefühlt in 3 Klimazonen irgendwie ein Rennen. Aber es war, ich hatte, als ich es geguckt habe, also diese 2 Momente, da hätte ich echt fast mitgeweint, als erstmal Lucy raus ist und ja, das war bei Kilometer 28
irgendwie
so um den Dreh.
Da. Also schon noch auch sehr weit im Rennen, muss man ja sagen. Ne? Und
ja, die aber ja total dominiert hat, die als erste aus dem Wasser auch gekommen ist.
Ja.
Und dann raus, die wirklich bitterlich geweint hat am Rand, aber einfach wo offenbar nichts mehr ging. Und dann die Taylor Nipp, die dann ja wirklich sehr dramatisch aus. Ich weiß nicht, viele von euch haben es bestimmt auch gesehen, die wankend irgendwie über die Straße lief und sich dann irgendwie an den Rand gesetzt hat bei Kilometer 39, die bis dahin, da war ja Lucy schon raus, die dann bis dahin das Rennen geführt hat und bei Kilometer 39 dann der Ofen aus war.
Und sieht eigentlich wie die sichere Siegerin
so
aus, wenn man so will, ne?
Ja.
Also zumindest mal auf dem Papier. Ja. Habe ich ganz viele Gedanken zu, ehrlicherweise, zu all dem, was du gerade beschrieben hast, die so vielleicht jetzt auch nicht, sagen wir mal, wie soll ich sagen, alltäglich sind. Aber wenn man sich zum Beispiel mal Lucys Rennen anguckt, weil du das gerade auch so gesagt hast, dass die das ja dominiert und man muss sich mal ein kleines bisschen überlegen, was das eigentlich so bedeutet. Ne? Also die kommt aus dem Schwimmen, ist da natürlich immer saustark. Ist ja eigentlich immer nur eine Frage, wie viel Vorsprung sie jetzt gerade so hat.
Mhm.
Und natürlich ist das ihre ganz, ganz große Stärke. So, und wenn man sich dann überlegt, wozu das jetzt am Wochenende geführt hat, dann schwimmt Lucy alleine vorne raus. Dann gibt es eine Gruppe 2. die unter anderem Taylor, aber auch Chelsea Sodero zum Beispiel beinhaltet, die dann so eine Minute 45 bis 2 Minuten roundabout irgendwie dahinter liegen. Also gar nicht mal so weit, würde man eigentlich sagen, aber trotzdem sind natürlich 2 Minuten ein Brett, sodass du jetzt als in Führung liegende auch jetzt nicht vor die Wahl gestellt wirst, auf die Gruppe danach in irgendeiner Form zu warten. Du musst das alleine machen. Du bist aufgrund deiner Schwimmstärke dazu gezwungen, das Rennen ganz alleine anzugehen. So. Und man muss sich auch mal ein kleines bisschen überlegen, was das bedeutet. Ne? Du hast gerade auf der Strecke, auch durchaus die Möglichkeit, in sehr dicken Anführungsstrichen, aber dich auch ein gutes Stückchen der Strecke zu verstecken und einfach mal mitzuschwimmen, in Anführungsstrichen. Also jetzt auch beim Radfahren, ne? Einfach mal mitzugehen, ohne dass du irgendwie jetzt sofort die Kameras neben dir hast. Nicht so, dass du weißt, dass sofort die Aufmerksamkeit drauf ist. Auch so, dass du weißt, dass du dich vielleicht in irgendeiner Gruppe befindest und einfach mal gerade hier an Position 3, 4, 5, 6 einfach mal mitfahren kannst, ohne dass jetzt jemand von dir verlangt, dass du ganz vorne fahren sollst und so weiter. Ne? Das war zum Beispiel ein Punkt, wo ich gedacht habe, dass wenn Chelsea, die ja auch in der zweiten Gruppe aus dem Wasser gekommen ist, und dann hat sie sich so auf den ersten Metern durchaus ganz gut gehalten, so die ersten 20, 30 Kilometer, wo ich auch gedacht habe, das darf man nicht vergessen, dass wenn man sowas durchbringt, also in so einer Gruppe mit dabei zu sein und vielleicht sogar für das ganze Rennen oder zumindest nicht allzu viel Zeit zu verlieren, dann kannst du natürlich mit einer Laufstärke, die sie zweifelsfrei hat, am Ende, so wie sie es 2022, glaube ich, gemacht hat, das Rennen sogar gewinnen. Ne? Das kann so funktionieren. Und für eine Lucy muss man sich überlegen, was das halt auch dann für eine Aufgabe ist, das ganze Rennen wirklich alleine zu machen. Und es passt das Einzige, was ja erstmal passiert ist, die Leute kommen von hinten irgendwann. Also so wie Taylor dann quasi kurz vor Harvey, wo sie dann auf einmal aufschließt. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber wo sie einmal auch anhält an den Special Needs und sich
den Beutel geben
lässt. Sehr klug in dem Sinne, als das machst du eigentlich nicht freiwillig, dir den Beutel geben zu lassen, sondern das normalerweise, also so vermute ich, dass es bei Taylor wahrscheinlich auch war, machst du das am ehesten, wenn du irgendwie vielleicht vorher auch ein bisschen Verpflegung verloren hast oder dir nicht sicher bist, ob du für den Rückweg genug dabei hast und so weiter. Aber sehr klug da anzuhalten, also auch das ist so ein Punkt, da gehört eine ganze, ganze Menge zu, weil du hast den Anschluss, du bist direkt dran, du hast dich jetzt rangekämpft über knapp 100, 105 Kilometer, dass du überhaupt den Anschluss bekommst, den sie ja vorher auch nicht bekommen hat. Also den hat sie sich ja erarbeitet quasi in Quai Hai von der Tankstelle aus, wo es rechts hoch geht, dann Richtung Harvey. Mhm. Und von da an macht sie ja ihre vormaligen Minute 45, Minute 40, sowas um den Dreh, ist es ja eigentlich immer gewesen auf Lucy. Von da an macht sie die Wett. Vielleicht auch, weil sie weiß, dass sie an der Verpflegungsstation an den Special Needs einmal stehen bleiben muss. Das fragen wir mal Dan die Tage oder Taylor. Mal gucken. Und finde ich aber extrem clever gemacht. Also ist auch so ein Punkt, wo ich vor dem Fernseher gesessen habe und gefühlt stehend applaudiert habe, weil ich dachte, wow, das ist schon wirklich eine Meisterleistung, auch so geduldig dann zu sein und so bedacht zu sein, dann da anzuhalten. Also es ist eine absolute Kleinigkeit, vermeintlich für den Zuschauer, glaube ich, aber sagt halt eine ganze Menge aus über die Renngestaltung, aber auch über, dann möglicherweise, also ihre Renngestaltung, als aber auch das Rennen dann. Und zurück zu Lucy, dann bekommst du sogar noch ein Penalty. Das ist, glaube ich, auch dann so eine Sache, braucht kein Mensch. So ein einminütiges Penalty für unabsichtliches Littering, was dich natürlich auch irgendwie zumindest mal bremst.
Über die Flaschen müssen wir gleich bitte auch nochmal reden.
Ja, genau, also das ist natürlich die leidige Diskussion immer und finde auch da, also machen wir gleich, genau, schiebe ich nochmal ein bisschen. Was ich aber eigentlich auch zusammenfassend sagen will, ist, dass vielleicht trifft es das auch am ehesten, man sieht die schwankende Lucy, man sieht die schwankende Taylor. Das sind körperliche Anzeichen dafür, dass jetzt hier Erschöpfung stattgefunden hat, aus welchen Gründen auch immer. Ne? Sei es die Hitze, sei es die, keine Ahnung, Flüssigkeitsversorgung, sei es die Kohlenhydratversorgung. Man weiß es nicht. Also wir werden es irgendwann mal hören wahrscheinlich oder es wird intern besprochen werden bei denen und so weiter. Mag ich gar nicht zu bewerten. Mhm. Aber worüber ja keiner spricht, ist ja das, was das mental mit dir macht. Ne? Ja. Also die Aufbereitung. Ich sag's jetzt mal sehr polemisch, aber alles, was mit deiner Kohlenhydratversorgung zu tun hat und deinem Flüssigkeitshaushalt, das dauert ein paar Stunden, dann ist das wieder okay und dann dauert es vielleicht 2 Tage, dann ist es wieder sehr okay. Und dann kannst du da einen Haken dran machen. Ne? Aber die Erfahrung, die du da gesammelt hast und was das so mit sich bringt, das ist eine Aufgabe, da auch drüber hinwegzukommen. Ne? Das ist überhaupt nicht ganz, also ist wirklich nicht einfach. Und da einfach an der Stelle alles Gute an Lucy, an Taylor, an Dan, an Reese und alle, die daran beteiligt sind. Ja,
ja wirklich, Wahnsinn. Also wirklich emotional und glaube ich auch sehr, sehr selten, dass es in der Form vorkommt, dass so spät im Rennen die Nummer 1 und die Nummer 2 ausscheiden.
Ja.
Hat man, glaube ich, noch nicht so oft gesehen.
Nein, genau, hat man nicht. Auf der anderen Seite, und das ist das, was diesen Sport auszeichnet, ist es natürlich fatal, irgendwie einen Schluss oder ein Fazit ziehen zu wollen, wenn das Rennen nicht vorbei ist. Also man muss warten, bis alle klar. über die Ziellinie gelaufen sind. Ja,
ja, so viel passiert.
Und das, genau, und das sagt man so, ne? Aber wir haben die dollsten Dinge erlebt von Zielliniensprints, wo wir ja jetzt auch mit, das war ja der kürzeste Abstand zwischen 1 und 2 ever, habe ich dann gelernt, ja. Wusste ich auch nicht.
30 Sekunden oder so, ne?
Ja, genau, 35, glaube ich, auf dem Papier.
Und man sah auch bei der Solvay, dass so viel Saft, so viel Körner waren dann auch nicht mehr.
Überhaupt nicht. Also lass das Rennen einen Kilometer oder anderthalb weiterlaufen und dann kann das Ergebnis anders aussehen. Ne? Und das ist einfach das, was zugegeben, sage ich das jetzt hier so altklug sitzend, dass das Rennen nicht vorbei ist. Das fällt mir oft sehr schwer, mir das selber zu sagen, wenn ich selber involviert bin in so einem Rennen, also dann sehe ich das nicht so. Aber das war der Moment, wo ich jetzt von Samstag auf Sonntag irgendwie gedacht habe, es gab so ein, zwei Leute, denen ich das schreiben musste zwischendurch und das Bedürfnis hatte, denen das zu sagen, weil am Fernsehen ist das alles viel einfacher zu bewerten halt. Ne? Dann siehst du selbst, wenn jetzt eine Cat am Ende, glaube ich, 14 Minuten Rückstand hat in der zweiten Wechselzone. Das war so der Moment, wo ich gesagt habe, ey, ist noch ganz lange nicht vorbei. Lass mal gucken, was kommt. Ne? Und auch da, also wie gesagt, selbst wenn die beiden vorne nicht rausgegangen wären, dann sind 14 Minuten noch nichts, wo du sofort jetzt die Flinte ins Korn schmeißt. Ne? Ich glaube, Philipp Seib hat, fand ich sehr trefflich, im Öffentlich-Rechtlichen gesagt, dass so 11 Minuten, 12 Minuten in der zweiten Wechselzone irgendwas ist, was ihm noch nicht, ich weiß nicht genau den Wortlaut, wie er es gesagt hat, aber was ihm noch keine Angst macht, was okay ist, wenn das so kommt. Und das ist natürlich eine beeindruckende, souveräne Aussage, ne? Ist cool. Also wirklich. Und ich bin mir nicht sicher, ob Philipp während des Rennens auch das so entspannt gedacht hat, zu jeder Zeit. Also ich glaube, man wünscht sich dann doch lieber 8 oder 9 als 11 oder 13 Minuten, aber ist natürlich inhaltlich absolut korrekt, ne? Und hat ja auch dann jetzt das Ergebnis gezeigt, dass auch eine Laura da noch recht weit nach vorne laufen kann. Ja.
Total. Was ich gerade dachte, als du sagtest, was heißt das eigentlich, wenn man als Erster aus dem Wasser geht und wenn man eben nicht sich irgendwo in der Gruppe irgendwo in den ersten 10 Plätzen verstecken kann, sondern es ist ja auch ein riesen Druck, ne? Der
Müssen wir mal ganz kurz rumplätschern.
Ja.
Danke. Ja, und genau
das ist
der
ja
Druck
auch
ist das.
So ein Druck und du hast ja immer irgendwen im Nacken so und du weißt es irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob das
total
auch eine Rolle spielt bei so einem langen Rennen. Also da geht es ja dann nicht um, weißt du, ob du jetzt beim Radfahren auf 1 oder 2 bist, solange das in einem Rahmen ist, ist wahrscheinlich... Ja. Weiß ich nicht. Also, ob das mental so ein Unterschied ist, aber ist nicht der Druck und die mentale Belastung viel höher, die ganze Zeit auf 1 zu sein, weg von der Gruppe, aber nicht zu wissen, was 100%. Passiert da hinter mir? Ist das nicht viel, viel anstrengender?
100%. Ja, auf jeden Fall ist das anstrengend. Und du, wie du es richtig sagst, du weißt nicht, was hinter dir passiert. Das siehst du das erste Mal in HV überhaupt, dass du eine Orientierung hast. Also vielleicht sagt es dir vorher jemand, ja, okay, aber ich glaube, es ist schon nochmal was anderes, wenn du das mit bloßem Auge siehst. Weil, ich meine, was ist denn die Möglichkeit, wenn du jetzt in Kona bist und eine Lucy fährt los, dann hat die nochmal in Quai Hai bei, was ist das, Kilometer 68, 70, sowas um den Dreh, kriegt die nochmal vielleicht eine zeitliche Info. Aber die sieht ja überhaupt nicht, wie eine Cat und eine Laura fahren als Beispiel, auf die sie sicherlich geschielt hat. Die sieht überhaupt nicht, wie sich so ein Abstand zu einer Taylor entwickelt. Ne, der kann mal größer, mal kleiner werden, wie auch immer. Und dann gibst du durch, keine Ahnung, eine Minute 20. Du weißt aber nicht, ob es nicht vielleicht schon mal 45 Sekunden waren und du es die letzten 30 Kilometer wieder ausgebaut hast. Ne? Und das sind natürlich dann, du bist ja absolut fast vollständig ahnungslos unterwegs, was natürlich den Druck noch viel größer, also für manchen ist es vielleicht auch egal, aber was ja den Druck tendenziell nur noch viel größer macht. Und das war, da war ich durchaus ein bisschen geneigt, Instagram-Kommentare zu schreiben, habe es aber mir glücklicherweise verkniffen. Habe ich ein bisschen Anstrengung für gebraucht, aber wenn dann so die Kommentare von den 1,8 Millionen Bundestrainern da draußen so ungefähr, ne, wie beim Fußball, dann irgendwie kommen, dass sie da überpaced hat und wie auch immer, ne, und dass sie ja langsamer hätte machen sollen und so, und dann wäre ihr das nicht passiert. Also jetzt Lucy dann im Speziellen oder auch auf Taylor, so diese hinterher ist man immer schlauer Kommentare, ne, also wäre es durchgekommen, hätte man gesagt, genau richtig gemacht. Ja, wenn es dann nicht klappt, dann weiß man natürlich von außen, wenn man irgendwie 2 Stunden ZDF geguckt hat, dass dass das natürlich alles falsch war, was sie da gemacht hat. Und das hat mich zugegeben ein bisschen aufgeregt, weil, ja, wie gesagt, da fehlt halt jeglicher Weitblick, wie so ein Rennen auch von der Dynamik her und so weiter funktioniert, wie der Druck halt aussieht. Ich habe das Gleiche gelesen bei, gab es eine Situation, wo Cat in der ersten Wechselzone, die hatte sich so Eis, wie sagt man, Buckets ist das englische Wort, so Eis,
Blöcke,
ja, aber so, also so kleinere, ne, so, die du auch in der Tankstelle bekommst,
Würfel?
Jeden Sonntagabend, Samstagabend, wenn du sie brauchst, in den Helm gepackt hatte.
In den Helm?
Ja, und dass halt der Helm runterkühlt und dann quasi sie die aber nicht so richtig da rausbekommen hat. Also sie hat irgendwie in der ersten Wechselzone irgendwie ein bisschen länger gebraucht. Und dann schreiben Leute, ja, wenn sie da die 25 Sekunden nicht verloren hätte, dann hätte sie das Rennen ja gewonnen. So, wo ich gedacht habe, das ist so unglaublich dumm zu denken, dass der Zeitverlust in der ersten Wechselzone dann am Ende über das Endergebnis entscheidet. Ne? Weil das war die Gruppe um Laura, es ist die Gruppe um Jocelyn und Co. und die Gruppe hat Cat. Also kostet ein kleines bisschen mehr Einsatz, um die dann wieder zu bekommen, weil du in der Wechselzone vielleicht wirklich einen Tacken länger gebraucht hast. Was aber eine Sache ist, die, ja, das geht absolut unter und das hat nichts mit der Rennentscheidung zu tun. Und deswegen finde ich auch so der Nachklapp, ne, wie gesagt, ich persönlich glaube, dass Lucy und Taylor mit der Art zu racen das zum einen auch so machen müssen, weil es einfach ihre Leistungsfähigkeit beim Schwimmen und Radfahren hergibt. Du kannst nicht warten oder dich ausruhen oder da irgendwie gefühlt Langeweile walten lassen.
Natürlich.
Zwischendurch. Ja, aber das ist das, was die Leute oft denken, ne? Dass man das irgendwie, dass das so in die Richtung geht, dass man dann ja einfach mal ein bisschen entspannter macht und dann wird es schon klappen hinten raus und so weiter. Und du kannst das aus mehreren Gründen nicht machen. Ne? Du kannst das nicht machen, weil du im Moment als Lucy und Taylor es nicht auf ein Laufduell mit Cat und Laura ankommen lassen willst, zum Beispiel. Alleine deswegen war ja, ist ja der zeitliche Abstand zwischen Lucy und Cat und Laura oder Taylor und Cat und Laura eigentlich viel wichtiger gewesen als der Abstand zwischen Lucy und Taylor, weil das, ob die eine Minute oder anderthalb irgendwie zwischen sich haben oder nicht und wer wann wie vorne liegt, eigentlich in Anführungsstrichen erstmal egal, ne, das ist alles irgendwie Randnotiz, sondern wichtig war der Abstand nach hinten und das haben die beiden perfekt gemacht. Ich meine, die gehen mit knapp 14 Minuten Vorsprung auf die Laufstrecke und das ist dann irgendwas, wo man sagen würde, okay, an einem normalen bis guten Tag bringst du das halt durch, wenn nichts schief geht, so hätte, würde, könnte. Ne? Also auch da muss man ja immer sagen, ist natürlich ein sehr theoretischer Gedanke, dass da dass das irgendwie dann normal ist, dass nichts schief geht, weil es sind besondere Bedingungen, sprechen wir gleich noch zu. Und deswegen fand ich auch da, darf man immer nicht vergessen, also eigentlich kann man das Rennen auch so in der Dynamik so ein bisschen in zwei Hälften einteilen. Du hast die Renndynamik, bei der es wirklich darum geht, das Rennen auch zu gewinnen. Also daran nehmen teil eine Lucy, eine Taylor, eine Cat, eine Laura, eine Solveig natürlich. So, all die. Und dann gibt es aber auch noch so den zweiten Teil und nichts daran ist jetzt in irgendeiner Form abwertend gemeint, aber es gibt dann noch den Teil des Rennens, da geht es nicht ums Gewinnen. Und dann hast du auch die Möglichkeit, es gegebenenfalls ein bisschen kontrollierter angehen zu lassen, weil es eben nicht um die letzte Sekunde geht. Wenn wir uns anschauen, zum Beispiel, wer Platz 7, 8, 9, 10 macht, wahnsinns gute Rennen, also wirklich, wirklich wahnsinns gute Rennen von, oder auch schon, soll nicht unerwähnt bleiben, eine Hannah Berry auf Platz 4. Das ist überragend. Also das ist ja, dass sie vielleicht nicht unbedingt um den Sieg mitmacht, fair, dann da Vierte zu werden in dem Rennen ist absolut erstklassig. Also das ist der absolute Wahnsinn. Eine Jocelyn McCauley auf Platz 7 als stärkste Amerikanerin zum Beispiel. Auch da, ne? Sensationell. Und das ist dann so, da kannst du halt auch an den Stellen, beim Laufen musst du auch nicht all out gehen. Aber eine Lucy, die weiß, dass Cat und Laura auf jeden Fall von hinten kommen werden quasi. Also die werden Zeit aufholen. Da kannst du nichts gegen machen. Zumal sie auch noch zu zweit da sind. Ja, dann musst du dich auch irgendwo ein bisschen an der Grenze des Machbaren bewegen.
Klar.
Weil das Letzte, was du willst, ist am Ende irgendwie mit einer Minute Abstand Vierter zu werden oder Dritter zu werden oder sowas. Ne? Also aus der Perspektive von Lucy jetzt. Bitte nicht beziehen auf die anderen. Und das ist halt auch, ey, das ist eine Aufgabe. Das ist schon krass. Und dann ja, sieht man auch, was dabei passieren kann. Da kann man auch dann mal ja, hochgehen, würde man jetzt möglicherweise sagen. Da kannst du dann ausreichend Gründe geben, warum dann das eben nicht gut klappt. Und das Risiko ist halt, wenn du dich an diesem schmalen Grat bewegst, halt durchaus auch groß. Und die Bedingungen auf Hawaii sorgen halt dafür, dass das Risiko noch mal deutlich größer ist als bei quasi jedem anderen Rennen.
Lass mal über die Bedingungen sprechen, also die Rahmenbedingungen. Das Wetter, die Strecke, unbedingt auch noch über die Flaschen, da kann ich gleich auch noch mal kurz erzählen, was mir noch eine andere Athletin berichtet hat. Aber das ist ja sehr, sehr besonders aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Also erstmal hat es abends vorher, glaube ich, geregnet und länger nicht. Das heißt, es war sehr dampfig an dem Tag, richtig?
Also so wie ich es auch verstanden habe, hat es in der Nacht irgendwie so 2-3 Stunden geregnet. Wenn es in Kona regnet, dann meist auch ein bisschen mehr. Genau, und das hat immer so... Man muss sich überlegen, es hat ja so zwei Seiten. Auf der einen Seite kann es natürlich manchmal auch helfen, um es ein klein wenig abzukühlen, irgendwie, wie jeder Regen das halt so macht. Auf der anderen Seite ist halt auch immer klar, die Temperaturen auf Hawaii sind halt immer so, dass du jetzt nicht sagen kannst, der Regen bleibt da liegen, du wirst nie ein nasses Rennen in der Hinsicht haben, sondern es wird immer verdampfen. Und was passiert ist, einfach die Feuchtigkeit steigt auf und liegt in der Luft. So, und dadurch ist es halt luftfeucht. Und da muss man ja immer sagen, dass, wenn wir uns so, wenn wir das jetzt beziehen auf die Bedingungen im Sinne des Sporttreibens unter solchen Voraussetzungen, dann ist halt Hitze das eine. Und ich meine, der Körper hat relativ gute Möglichkeiten, sich auf Hitze einzustellen. Es ist relativ einfach, dass über unterschiedliche Möglichkeiten der Hitze Herr zu werden. Also das Ganze funktioniert über Abtransport über die Haut. Ich habe einen gewissen Blutfluss, das wird nach außen getragen und dann habe ich einen gewissen Fahrtwind zum Beispiel beim Radfahren noch und dadurch habe ich eine kühlende Funktion. Also die Wärme wird vom Zentralen ins Periphere getragen, also jetzt innerhalb des Körpers und dann liegt es eben an der Hautoberfläche, weswegen ja auch zum Beispiel immer die Temperatur an der Hautoberfläche eine ganz wichtige Metrik ist. Gerade auch in der Sportwissenschaft. Und dann, wenn ich dann in irgendeiner Form ein bisschen, entweder da was Kühlendes drauflege zum Beispiel oder eben den Wind verspüre, je nachdem, bei welcher Disziplin ich gerade bin, dann ist das eine klassische aktive Kühlungsstrategie, die ich habe. So, jetzt habe ich auf Hawaii aber den großen Nachteil, dass halt eben diese Luftfeuchtigkeit hinzukommt. Und Luftfeuchtigkeit heißt ja in dem Falle, dass sich dieser, stellen wir es uns mal vor, wie einen Wasserfilm, der da in der Luft liegt, sich halt auch in irgendeiner Form auf der Haut ablegt. So, und dadurch natürlich mir auch ein Stück weit die Möglichkeit nimmt, über mein natürliches Schwitzen eben diese Wärme dann auch irgendwo nach außen zu tragen. Also es ist in Kona gar nicht so viel sehr die Hitze, als vielmehr die Luftfeuchtigkeit, die mir halt meine eigene Möglichkeit der Kühlung halt auch dramatisch einschränkt. Und das ist... wenn nicht das Hauptproblem, was wir haben. Ne? Und dann ist es immer die Situation, dass natürlich, wenn es gerade auch in den Tagen vorher nicht schwül ist, dann ist mit der Anpassung halt auch schwieriger. Und die Frage ist auch, wie passe ich mich daran an? Ne? Also eine klassische Anpassungsstrategie des Körpers ist ja einfach dafür zu sorgen, dass ich mehr schwitze. Mhm. Also wenn wir uns jetzt anschauen, wie zum Beispiel die Schweißrate dann ansteigen kann und dann muss man sagen, dass die in kürzester Zeit sich halt auch verdoppeln und verdreifachen kann, je mehr Zeit ich da vor Ort verbringe, zum Beispiel. So, und deswegen, jetzt will ich nicht zu weit gehen, aber deswegen ist zum einen irgendwie natürlich eine rechtzeitige Anreise super wichtig, ne, dass ich mich schon in Bedingungen aufhalte, in denen es halt einfach heiß ist und bestenfalls auch ein bisschen schwüler ist, soweit so gut. Und dann gibt es natürlich Möglichkeiten, wie ich das auch zu Hause ein kleines bisschen simulieren kann. Also ich kann mich in eine warme Badewanne legen, ich kann in eine Sauna gehen und so weiter. Ne. Das sind alles so Dinge, die sind nett und wir haben letzte Woche noch einen schönen Satz gehört, so jeder Tag, an dem ich irgendwas mache in der Vorbereitung ist besser, als es nicht gemacht zu haben. Aber die Bedingungen in Kona sind halt auch so, dass man sagen muss, also früh genug anreisen ist das A und O erstmal schon mal, was man machen muss und bitte jetzt nicht falsch, also das bezieht sich überhaupt nicht auf Taylor oder Lucy, ich sage jetzt nicht, dass sie das nicht gemacht haben, sondern das ist nur eine allgemeine Info, ne? Weil du halt einfach diese Bedingungen auch nicht... du kannst die halt nirgendwo anders simulieren. Ne? Du hast ja auch nicht nur Hitze und Luftfeuchtigkeit, sondern du hast auch noch Sonneneinstrahlung. Du hast dann auch noch die Hitze, die gar nicht mal nur von oben kommt, sondern die Hitze von unten. Ne? Du hast einen heißen Asphalt und so weiter, dem du ausgesetzt bist, all sowas. So, und deswegen ist halt dieser Regen dann vorher, ist halt eine Sache, die es auch nicht unbedingt leichter macht. Und so wie ich es jetzt, ich kann es natürlich, war jetzt nicht vor Ort, aber so wie ich es gehört habe, waren es durchaus mal Kona-Bedingungen. Also die letzten Jahre war es ja immer recht mild und recht wenig windig und so. Und jetzt haben wir schon gesehen, dass, also fing ja beim Schwimmen schon an, finde ich, ne?
Das war recht ordentlich gewesen sein.
Choppy Wellengang gehabt und so weiter. Das sah auf jeden Fall so aus, als dass das eine richtige Aufgabe war. Und genau, auch der Wind, ich meine, das ist dann am Anfang, oder im Fernsehen sieht man das eh immer nicht so, aber wenn man dann mal geschaut hat, wenn die Athletinnen draußen auf der Strecke waren, wie viel Bewegung die so haben in ihrer Spur, also wie oft die dann so nach links und rechts ausweichen, also nicht ausweichen müssen, aber sich getragen werden von den Seitenwinden, dann kriegt man einen ganz guten Eindruck davon. Und die können alle sehr gut Radfahren, ne? Daran liegt es nicht, wie so die Bedingungen da waren. Ne? Und ja, da muss man auch immer noch sagen, also so ging es mir beim ersten Mal, wenn man das nicht selber erlebt hat, dann ist das ganz schwer zu greifen, weil in Town selber ist es eigentlich immer ganz okay, da kriegt man auch den Wind nicht so unbedingt mit, aber ich habe da auch schon Jahre gehabt, da habe ich morgens um 5 beim Start gedacht, okay, heute ist es irgendwie ganz angenehm, und habe dann draußen in Quai Hai gestanden, an dieser legendären Linkskurve da, so bei Kilometer, wie gesagt, 68, 70 irgendwo da. Und ich bin fast weggeflogen gefühlt, ne? Also du konntest halt nicht den Block da liegen lassen und deine Wasserflasche, weil das halt alles quasi auf die Straße geweht worden wäre. So, und das war der gleiche Renntag, und da hat sich auch kein Wind gedreht oder so, sondern man hat den nur an gewissen Stellen sehr anders gemerkt. Mhm. Und das ist schon was auch durchaus einen Einfluss hat auf das Rennen.
Kannst du nochmal so ein bisschen die Radstrecke beschreiben? Also ihr habt ja auch ein paar Höhenmeter.
Ja, genau, das ist natürlich so ein klassischer rollierender Kurs, ne? Also die hat ja nie ernsthafte Höhenmeter. Also ich wüsste jetzt nicht genau, dass auf der Strecke mal über einen längeren Abschnitt irgendwie mehr als 3% bergauf geht. Ist jetzt nicht zu vergleichen mit Nizza, aber die sammelt die Höhenmeter auf jeden Fall. Und wenn man sich jetzt mal vor Augen führt, irgendwie so ein rollierender Kurs, das kennt der ein oder andere von zu Hause vielleicht auch, dann ist ja immer so die Frage, mit welcher Geschwindigkeit man diesen rollierenden Kurs nimmt. Ne? Also wenn du einen 42er Schnitt fährst, ja, dann ist auch mal irgendwie sind auch mal 500 Meter, die es leicht berghoch geht, sind kein Problem. Wenn du jetzt aber einen 36er Schnitt fährst, weil du ordentlich Gegenwind hast an irgendeiner Stelle, ja, dann wird es halt kritisch. Ne? Und das vergisst man immer auch hinten im Age-Grouper-Feld, dass der Wind ja für gewöhnlich sich im Laufe des Tages auch mal ein kleines bisschen dreht und dann möglicherweise auch nicht ganz vorteilhaft dir entgegenweht, gerade im Speziellen auf dem Rückweg. Und das kann dann schon richtig hässlich werden. Und dann wird halt auch jeder rollierende Hügel zu einem Berg, wenn man so will halt. Ne? Und es ist schon so, es sind amerikanische Straßen, man kann super weit gucken, aber man sieht halt auch diese sehr lang gezogenen Hügel. Ne? Und das ist schon was, auch da muss ich sagen, als ich das erste Mal da war, man hat das immer so als, ja, vielleicht sogar fast flachen Kurs irgendwie im Kopf. Und, oder sagen wir es vielleicht so, man denkt vielleicht eher an andere Eigenschaften, die der Radkurs so mit sich bringt, als jetzt an die Höhenmeter. Aber es sind schon einige, die sich da sammeln. Und die akkumulieren sich halt schon auch über Abschnitte, die einem dann im Rennen richtig ordentlich wehtun können. Ne? Und ich glaube, wir haben das
auch über 1000, oder?
In Summe. Mit Sicherheit. Ja. Also ich weiß nicht genau, wie viel, aber ich würde auch sagen, es sind ganz gesichert, auch irgendwie 1500. Und ich glaube, wir haben so den, vielleicht auch so die markantesten Bewegungen im Feld eigentlich gesehen, eben wie ich es gerade beschrieben habe, also wenn man mal kurz sich die Strecke überlegt, man fährt genau, ja dann.
Erzähl mal, wie die ist. Sind das Runden oder ist es eine große?
Es ist eine große Runde, man fährt dann erst im Ort, man hat so ein bisschen Vorgeplänkel, weil die Strecke sich nicht hälftig teilt in Hin- und Rückweg quasi, sondern der Hinweg ist ein bisschen länger, weil der schon mal ein paar, so die ersten 10, 15 Kilometer im und um den Ort sammelt, und dann fährt man raus auf den Highway. So, und dann geht's halt auf dem Highway mehr oder weniger geradeaus. Und irgendwann fährt man an Waikoloa vorbei und irgendwann kommt man nach Quai Hai. Das ist dann so der Punkt, wo man auch ein kleines bisschen hochfährt und dann quasi so richtig links runterfährt, wieder Richtung Küste. Dann kommt irgendwann eine Tankstelle, da fährt man einmal rechts hoch und dann geht's hoch nach Hawi. Und Hawi ist ja quasi, das ist ja der Wendepunkt. Und der von dieser Tankstelle aus bis zum Wendepunkt, das ist so ein Stück, wo man schon sagen muss, das ist der ja, wenn man so will, der längste Anstieg, also wo man auch wirklich von einem Anstieg sprechen kann. Und da haben wir viel Dynamiken gesehen. Ne? Das war das Stück, wo Taylor dann doch sehr überraschend den Abstand zu Lucy auf einmal klein macht. Wo aber beide, muss man sagen, also man hat nur gesehen, dass Lucy und Taylor da zusammengekommen sind. Aber was man nicht so richtig gesehen hat, ist, wie trotzdem gleichzeitig Lucy den Abstand auf Laura und Cat durchaus eher größer gemacht hat an dem Stück. Ne? Also da ja, geht es dann auch viel einfach um den Druck am Pedal, und wenn man da ordentlich Power mitbringt, dann kann man da einen Einfluss nehmen aufs Rennen. Und das hat, ja, ich würde fast wetten, dass Taylors Abschnitt da wahrscheinlich mit Abstand der schnellste war. Und das war sehr gut gemacht, ne? Und dann kommt halt der Rückweg und der ist ja so ein Stückchen das Gegenteil, ne? Also das ist ja so der markante Punkt, wo man wahrscheinlich aus den letzten, wenn man jetzt so die letzten 10 Jahre Kona bei den Frauen zurückblickt, dann ist das immer der Moment gewesen, wo Daniela Rief für eine Vorentscheidung gesorgt hat, oft genug, ne? Also wo sie dann den Hammer down und so geputtet hat, wie man immer damals gesagt hat. Und dann halt spätestens da angefangen hat, das Feld auseinanderzufahren. Also es war ja schon kein Feld mehr, aber dann halt dafür zu sorgen, dass der Abstand nach dem Radfahren so groß ist, dass da jetzt eigentlich nichts mehr passieren kann. Und weil das halt auch so ein Moment ist, da braucht es ein sehr großes Kettenblatt. Ne? Also da kann es einem auch gut passieren, dass man auf den Abschnitten irgendwie mal 65 bergunter, also ist dann nicht mal so richtig bergunter, aber man kann gerne mal 65, 70 fahren und wird oft genug vor der Frage stehen, kann ich das jetzt noch im Auflieger fahren, ja oder nein? Ne? Und wie ist jetzt gerade der Seitenwind und sowas? Und das macht es halt schon sehr besonders. Und ja genau, dann hat man ja, wenn man in HV dreht, dann sind ja so 110 Kilometer schon ganz grob rum. Ja, hat, glaube ich, jeder gesehen im Tracker. Also ist dann eben nicht nur die Hälfte, sondern ja, ein bisschen mehr als das. Und dann geht's auf den Rückweg und es klingt immer schon, dann finde ich so, als wäre es jetzt gleich vorbei, aber auch da zieht es sich halt nochmal sehr, sehr ordentlich, weil dann auch wieder diese rollierenden Hügel kommen und es kommen genügend Gegenanstiege, ne? Also so, dass man jetzt nicht sagen kann, es geht jetzt hier halt bergrunter die ganze Zeit und jetzt kann man sich überlegen, so bei Kilometer 120 bis 180 gibt es natürlich eine fortschreitende Ermüdung, die da auf jeden Fall schon stattgefunden hat, also ist ja keiner mehr super, super frisch. Ja, und die Hügel werden dann nicht kürzer, ne, sondern die ziehen sich und die werden halt eher noch mal ein bisschen länger. Und ja, da, auch da fand ich gab's beeindruckende Entwicklungen, dass wir zum Beispiel irgendwie eine Jocelyn McCauley gesehen haben, die, ich glaube, in HV anhält für die 3 Minuten Zeitstrafe, die sie bekommen hat, dann aber doch noch mal auf die Gruppe Laura und Kat wieder auffährt. Also die hat die 3 Minuten und jetzt ist eine Zeitstrafe. 3 Minuten sind nicht gleich 3 Minuten. Zack, 5 Euro Phrasenschwein. Weil man darf immer nicht vergessen, man muss da anrollen ans Zelt, man muss anhalten, erst dann läuft die Uhr und danach, wenn die Uhr abgelaufen ist, muss man auch erstmal wieder losfahren. Also wir haben es ja bei Lucy und Taylor konnte man es ja super beobachten, da ist aus der einen Minute, wo sie zusammen waren, wo ja Lucy sogar noch vorausfährt dann, sind halt immer so Minute 35, Minute 40 dann am Ende des Tages geworden, ne? Weil der Rest ist halt anfahren und bremsen. Ja genau, und dann jetzt halt zäh hinten raus und das ist natürlich dann schon so ein bisschen auch der Moment, wo man, wie gesagt, so ein Rennen im Zweifelsfall auch verlieren oder gewinnen kann, zumindest mal so in der Theorie, aber ja, die Praxis hat gezeigt, ist halt dann eben doch nicht so, ne? Und ich fand, das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen, dass so eine Solvay, die das ja am Ende dann auch ja wirklich einfach herausragend macht, sich da auch so ein bisschen zwischen den Welten ja eigentlich die ganze Zeit aufgehalten hat, ne? Also man hat zu dem Zeitpunkt, würde ich sagen, sie war ja am Anfang in der Gruppe mit Kat und Laura mit dabei, hat sich ja dann irgendwann so bei, jetzt muss ich grob schätzen, aber ich würde sagen bei Kilometer 40, 50 vielleicht so roundabout von der Gruppe abgesetzt, hat ja dann auf die Gruppe durchaus auch irgendwie, weiß ich jetzt nicht, wie der Vorsprung in der zweiten Wechselzone war, aber ich würde mal sagen so 5 Minuten, 6 Minuten vielleicht gut gemacht. Gleichzeitig nach vorne trotzdem auch ein bisschen ja, Zeit eher verloren und war halt so dann, ne, man hatte vorne irgendwie die starken Schwimmerinnen und Radfahrerinnen mit Lucy und Taylor. Man hatte dann in der vermeintlich zweiten Gruppe irgendwie mit Laura und Kat natürlich 2 herausragende Läuferinnen, wo man drauf gewartet hat, wie die den Abstand jetzt wohl kleiner machen können. Naja, und am Ende war die dazwischen die das Rennen gewinnen. Ne? Und da, also ich hätte nicht drauf gewettet beim Radfahren, das muss man einfach sagen. Und das dann schon, da sieht man, es kommt dann doch immer anders, als man denkt irgendwie.
Oh ja.
Das war sehr krass.
Diese ganzen Zeitstrafen, war das vor allen Dingen Littering oder?
Also bei Lucy war es Littering, bei Jocelyn zugegeben weiß ich, also kann es kein Littering gewesen sein, weil dann gibt es 1 Minute für unintentional, ist ja irgendwann mal abgeändert worden, es waren mal 2, jetzt ist es noch 1, ich erinnere mich, dass Jocelyn an gleicher Stelle mal vor 2 Jahren noch, ich glaube da waren es noch 2 Minuten, ja ist eine sehr dumme Zeitstrafe, wie ich finde, also die ist maximal überflüssig, weil die einfach einen riesen Einfluss auf die Renndynamik hat und der Name sagt es, ne, unintentional littering ist halt littering, ja, ist alles richtig, aber es ist halt ohne die Intention littering zu betreiben Und ich finde das dann nicht wie ein unabsichtliches Handspiel. Ne? Also das ist immer so ein bisschen mein Vergleich. Beim Fußball gibt es das absichtliche Handspiel und das unabsichtliche Handspiel. Und warum das gepfiffen wird, völlig zu Recht, ist, weil beides zumeist einen immensen Einfluss auf den Spielverlauf hat. Mhm. Ne? Wenn meine Hand im Spiel ist und die Dynamik des Balles oder die Flugrichtung oder was auch immer ändert sich, ja, dann hat die einen Einfluss und möglicherweise wird ein Tor verhindert und deswegen gibt es Elfmeter. Ja. Das sehe ich alles ein, das verstehe ich. Aber jetzt in dem Fall ist es ja so, dass du bist in irgendeiner Form angewiesen auf die Flaschen von außen, die du bekommst an den Verpflegungsstationen, die nicht von Haus aus perfekt in deinen Flaschenhalter passen, weil es halt einfach keine normalen Trinkflaschen sind mit einer genormten Form und Größe. Und dann steckst du die irgendwo hinten rein und möglicherweise fällt dann eine Flasche entweder raus oder beim Versuch, sie reinzustecken, fliegt sie hin oder sowas in der Art. So, und natürlich soll das nicht sein und natürlich soll in keinster Weise irgendwie die Regel des Litterings aufgeweicht werden, keine Frage. Aber nochmal, es ist unintentional, das passiert in großer Rennhektik, das passiert vielleicht auch, während du gerade auf die Straße achten musst, weil das zum Beispiel auch das, was keiner sieht, ne, wie so eine Straßenbeschaffenheit ist, die ist halt, das ist jetzt keine topgeteerte deutsche Landstraße, so, sondern es ist dann schon auch ein echt rauer Asphalt, wo genug Dreck rumliegt und so weiter, auf den du achten musst und so weiter. Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass man sagen kann, das ist super easy zu handeln. Mhm. Naja, und dann kann es halt passieren, dass du eine Flasche verlierst. So, und ich finde immer, wenn das unabsichtlich ist, dann ist das irgendwie blöd. Und das macht aber auch garantiert niemand freiwillig, weil dann wäre es ja nicht unintentional. Ne? Dann wäre es intentional, wenn ich jetzt sage, ich habe hier noch eine Flasche, ich weiß nicht wohin damit, ich schmeiß meine alte raus und pack die neue wieder rein. Und das ist halt nicht der Fall. Und von daher finde ich diese Regel so, ja, zugegeben, ziemlich unnötig. Und in dem Fall hat es mir für Lucy total leid getan. Ich weiß zugegeben nicht, welcher Flaschenverlust das war. Es gab auf dem Hinweg einen, der war aber weit davor. Also der war mit Sicherheit, weiß nicht, bei Kilometer 50 oder 60 konnte man das einmal kurz im Fernsehen sehen, dass sie da irgendwie eine Flasche verliert. Ob das dann wie so eine Art Videobeweis gehandhabt wird, ich weiß es zugegeben nicht. Wie gesagt, das ist das, was wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann irgendwie nochmal aufgelöst wird. Das habe ich jetzt noch nicht irgendwie gelesen irgendwo, aber ja, ich zugegeben weiß ich nicht, ob es das braucht.
Also. Aber warum ist das so mit diesen Flaschen? Also das ganz liebe Grüße an Birgit an dieser Stelle, meine liebe Freundin aus dem Triathlon-Verein, die auch ein ganz tolles Rennen gemacht hat auf Hawaii, die berichtet hat, sie hat fast wegen dieser Flaschen einen ganz fiesen Unfall gehabt. War Gott sei Dank gerade nicht auf dem Aufflieger und in der Nähe der Bremse, aber irgendwie hat auch die hinten die Flasche irgendwie sich gelöst und die hat sie gekriegt zwischen Rahmen und Hinterreifen. Irgendwie ganz saublöd, also richtig gefährlich. Hatte ganz großes Glück, dass sie irgendwie bremsen konnte und nicht über Kopf gegangen ist. Ja. Aber ich meine, es ist WM und es gibt diese genormten Halter und diese Flaschen waren jetzt dünner. Ich habe gesehen, Laura Philipp, die hatte irgendwie eine ganz gute, weiß nicht, irgendwie so ein Gummi oder so, was man dann über die Spitze machen konnte, was es vielleicht auch friemelig, aber einfacher gemacht hat. Aber liegt es an den Sponsoren? Es sah irgendwie so aus, als seien es irgendwie handelsübliche Supermarktflaschen und jetzt nichts groß gebrandetes. Aber genau habe ich es nicht gesehen. Warum ist das so? Warum kann man das nicht lösen? Das ist doch jetzt nicht zum ersten Mal ein Problem.
Also da müssen wir Scott DeRue fragen, glaube ich. Der soll uns das mal sagen, der Ironman-Chef, warum das so ist. Also eine richtige Begründung dafür habe ich auch nicht. Ich würde das ganze Thema noch ein bisschen erweitern. Ich finde es immer total klasse. Also, ist ja, dadurch lebt der gesamte Sport ja auch durch die ganzen Volunteers, die da so mitmachen. Ne? Und ich finde es immer so ein kleines bisschen Fluch und Segen zugleich. Also, es ist ja, ich glaube, solche Veranstaltungen funktionieren nicht ohne Volunteers. Das kann ich, glaube ich, sehen wir in Rot jedes Jahr, was das für ein Aufriss ist. Aber auch halt, was wir da sehen, ist, wie herausragend die alle drauf sind. Ne? Also, die sind alle gefühlt, also ich kann nur von wirklich unglaublichen Erfahrungen berichten. Im positiven Sinne, das wollte ich damit sagen. Wo die halt alle super gebrieft sind, alle Bescheid wissen und so weiter und so fort, alle einen mega Job machen und nebenher noch für gute Stimmung sorgen. Und manchmal finde ich diese Aufnahmen so ein bisschen schwierig, wenn wir uns so, also wir heißt, die gerade auch wieder die sozialen Medien sich drüber lustig machen, wenn so eine Flasche nicht gegriffen werden kann von den Athletinnen dann, ne, in dem Fall jetzt, das haben wir oft gesehen, dass irgendwie auch dann, weiß nicht, bei Taylor war es irgendwie merklich, gab es ein paar Aufnahmen, wo sie dann wirklich durch die Verpflegungsstation fährt und es durchaus versucht, an eine Flasche zu kommen, aber halt keine bekommt, so. Und das ist dann zugegeben auch nicht mehr witzig, ne? Weil das, da geht es ja schon darum, dass du dich runterkühlen musst, dass du was zu trinken brauchst und so weiter. Und diese Verpflegungsstationen kommen auch beileibe nicht alle 5 Kilometer, ne? Sodass du das Problem dann wieder lösen kannst. Und dann sind die Kommentare irgendwie von wegen, naja, warum fährt man da nicht langsamer? Und dann denke ich so, ja, okay, ist richtig. Also natürlich kann man das auch noch langsamer machen, als sie es eh schon versucht hat. Aber vielleicht kann man auch hingehen und die Volunteers, die in allen Ehren, ganz toll, was die machen, aber auch ein kleines bisschen briefen, wie man so eine Flasche irgendwie hält und wie es dann am einfachsten ist, die mitzunehmen, weil das kommt halt auch dazu, ne? Und vielleicht ist das auch so ein bisschen, ja, am Ende vielleicht sogar eine Preisfrage, ne? Dass man sagt, ich glaube, wenn man denen möglicherweise etwas mehr Zuwendung geben würde und dafür sorgen würde, dass die ein bisschen besser gebrieft sind und vielleicht auch ein bisschen in so Flaschen investieren könnte, dann wäre das durchaus ein Invest, was ja möglicherweise Lucy die Zeitstrafe gespart hätte, dazu führen würde, dass sich nicht jeder irgendwie einen riesen Bammel davor hat, irgendwie diese von außen angegebenen Flaschen zu verlieren. Gerade die zum Beispiel, das vergisst man halt auch.
Beim 70-3-Rennen hast du Ironman gebrandete, Rennrad genormte Wasserflaschen. Das kann doch nicht sein, dass es die nicht gibt bei einer WM.
Vielleicht fragen wir Ironman, ob die einen kleinen Sponsoring-Auftrag von uns annehmen, dass wir einfach nächstes Jahr 100.000 Flaschen nach Kona senden.
Ja.
Und dann aber auch im Sinne des Litterings die wieder einsammeln. Wir nummerieren natürlich die durch und wir laden alle Junkmiles-Hörer dazu ein, die nach dem Rennen dann...
Und Hörerinnen.
Und Hörerinnen und die dann nach dem Rennen einzusammeln und durchzuzählen. Das können wir machen.
Ja, und dafür nach Hawaii zu kommen. Finde ich eine super Idee. Wir machen einen Ausflug nächstes Jahr.
Finde ich auch gut. Ja.
Und wir üben vor allen Dingen vorher, dann machen wir nochmal im Sauerland vielleicht so ein
das sind erschwerte Bedingungen, ja.
Flaschenanreich-Kurs.
Ja, das im Sauerland im September kannst du damit, also gerade so die Schneeverwehungen sind dann durchaus ein Problem im Sauerland, muss man sagen. Aber ich sag mal, wenn du es da kannst. Du
musst ja im Sommer üben.
Also ja, dann, also der Wind ist ähnlich. Wir sprechen da ja auch immer von so warmen Winden, die wir im Sauerland erleben. Von daher würde ich sagen, das geht so in die gleiche Richtung. Können wir also gerne machen. Kost und Logis irgendwie und Anreise sprechen wir nochmal drüber. Wer das sponsert dann für die Hörerinnen und Hörer des Podcasts. Aber
hast du nicht Familie dort?
Im Sauerland ja. Also auf Hawaii da ist nicht das Problem. Auf Hawaii ist ein bisschen dünner.
Okay.
Da ist die Anreise auch ein kleines bisschen länger noch.
Björn, da haben wir noch ein paar Tage, das zu planen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind dran.
Ja genau, wir kümmern uns.
Aber ja, ich finde es... Aber manchmal fragt man sich das doch echt, oder?
Ja, nein,
dass man
also
sagt, das kann,
der Gedanke ist absolut berechtigt.
Das kann also, doch nicht sein.
Es war ja auch beim,
bei so einem Rennen.
Der Huala Swim ist gekürzt worden, weil nicht genug Volunteers da waren. Und 0,0 Vorwurf an die Volunteers. Ne? Das noch mal, ich kann es nur nochmal sagen, es ist fantastisch, dass die da sind und die machen einen tollen Job. Und ohne die würden wir das alles nicht machen können. Dann gäbe es auch diesen Podcast nicht, gäbe es keine Volunteers, die für das Durchführen von solchen Rennen sorgen.
Ja.
Nichtsdestotrotz denke ich, hey, und das auf Hawaii ist das ein bekanntes Problem, das war in den letzten Jahren immer so, dass tendenziell zu wenig Volunteers da waren. Wir haben schon Momente gehabt, wo dann ganze Verpflegungsstationen quasi, ja, man muss es so sagen, auch gestrichen worden sind. Weil,
von denen soll es auch nicht zu viele gegeben haben.
Nee, das ist wirklich so. Und ne, auch da ist die Anzahl der Verpflegungsstationen, das muss man sich überlegen, auch durchaus ein Stück weit abhängig von der Anzahl der Volunteers. Und da kann man nachbessern. Da kann man ein kleines bisschen Rendite sein lassen. Am
meinst
Ende des
du, das
Tages.
Ist ein margenstarkes und Geschäft? Was kostet so ein Ticket nur?
Ich will nicht bewerten, wie. Ich weiß gar nicht, ob es so margenstark ist, wenn ich ehrlich bin. Ich meine, der Besitzer der Marke hat in den letzten, keine Ahnung, 10 Jahren ungefähr 4-mal, 5-mal gewechselt. Das meistens nicht aus Erfolgsgründen unbedingt. Aber
ich glaube, da kann man auch aufwendig sein, vor Ort das.
Da kann man durchaus nachbessern.
Das zu machen, ja.
Aber ja, vielleicht können wir einen Teil dazu beitragen. Super.
Indem wir sponsern, oder? Hm? Achso, ja, die Flaschen.
Mindestens die Flaschen.
Ja.
Die durchnummerierten Flaschen. Ja.
Was ich dich noch fragen wollte, ich habe bei Laura Philipp gesehen, die hatte hinten, ist das Eis oder was die so im Rücken, das sah wie so ein...
Also weiß ich auch nicht. Was man immer nicht vergessen darf, ist, es gibt bei Ironman-Rennen einen riesen GPS-Sensor oder Tracker. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es der gewesen ist. Also den gab es in Nizza zum Beispiel auch. Und bei den Männern sieht man das oft immer nicht, weil die dann so ein bisschen, also alleine dadurch, dass sie ein kleines bisschen größer sind, fällt das dann manchmal nicht so auf, wenn die dann so ein bisschen mehr Platz haben zwischen den Schultern. In dem Falle weiß ich es wirklich nicht genau, aber da muss man sich vor Augen halten, dass so ein GPS-Tracker, also der ist wie eine mittelalte Powerbank ungefähr, ist er vom Format. Und das ist schon manchmal auch bitter, wenn man den irgendwo hinstecken muss. Und dann ist das halt, ne, gerade jetzt kann man sich vorstellen, mit dem Bewegungsablauf suchst du dir natürlich die Stelle, die am wenigsten auch irgendwie Potenzial hat zu scheuern und so, ne? Und da ist halt so oben zwischen den Schulterblättern, war es ja ganz grob, ne? Oder so zwischen Nacken und Schultern, ist dann manchmal eine Stelle, bei der du sagen kannst, okay, da klappt es vielleicht noch am ehesten. Aber ja, vielleicht frage ich Philipp, aber ich denke nicht, dass es aerodynamische Gründe oder sowas gehabt hat, sondern es war, glaube ich, dann eher der Tracker und vielleicht noch ein bisschen drumherum, dass es einfach ganz gut eingepackt ist oder sowas in der Art. Ja. Okay. Aber
das dann, hat man dann nur beim Fahrradfahren dabei? Nee, oder?
Du hast den die ganze Zeit eigentlich. Also du ziehst den auch schon vorm Schwimmen an. Du musst mit dem Ding schwimmen.
Okay.
Das ist schon auch.
Ja, vielleicht war es dann aber doch eher Eis oder so. Das sah sehr, sehr irgendwie groß aus.
Ja. Ja, aber wie gesagt, also es kann auch gut der Tracker gewesen. Vielleicht ist der ja ummantelt gewesen mit Eis. Vielleicht haben sie ihn vorher ins Eisfach gepackt, möglicherweise. Dann sendet er zwar nicht mehr, aber kühlt zumindest.
Ja, spannendes Rennen. Die Vorbereitung, sagtest du gerade nochmal kurz, ist ja schwierig. Also so in Hitze, das vielleicht nochmal abschließend. Klar, vorher anreisen. Ich weiß, bei Nizza hattest du auch gesagt, man sollte auch die Strecke kennen. Aber würdest du bei sowas, also wenn wir jetzt uns Hawaii nächstes Jahr angucken und gehen mal davon aus, dass du Athleten dort am Start haben wirst, fährst du dann unterjährig mit denen nach Hawaii, um die Radstrecke zu testen? Oder reist ihr da einfach auch irgendwie 2-3 Wochen vorher an?
Also die Strecke kannst du auch bei Zwift oder Training Peaks Virtual abfahren. Da geht es um Resilienz. Da musst du geduldig bleiben und so. Und die hat keine Besonderheiten, die du nicht an 2-3 Tagen in der Vorbereitung rausfindest,
wenn du da bist. Du sagtest doch, man muss irgendwie vor allem, ne, auch mit den Boden schaffen.
Ja, aber das ist so, da weißt du auch nicht, so wie wann das da ausgebessert wird und wie das dann am Renntag aussieht und so weiter. Also die Strecke ist so, jetzt wird es ihr nicht gerecht, wenn ich sage, die ist eintönig, aber die hat dann schon viel weniger Stellen, die man sich in irgendeiner Form merken muss oder sowas halt.
Okay, und dann war das eher was sehr Nizza-spezifisches, ja, wo du genau sagst, die musst du wirklich ganz genau kennen.
Genau.
Okay.
Nichtsdestotrotz ist immer meine Devise, aber du musst in Kona mindestens, und das meine ich wirklich bei jedem, mindestens 10 Tage vorher da sein.
Mhm.
Also ist leider auch oft, ich kenne, das ist vielleicht auch so ein Age-Grouper-Ding, ich kenne den Zwiespalt aus, naja, wie soll ich jetzt so viele Urlaubstage dafür opfern, wie soll ich das bezahlen, wenn ich da rechtzeitig vor Ort bin und so. Und das sind ja so die Diskussionen, die oder die Herausforderungen, denen sich auch jeder Altersklassenathlet oder jede Altersklassenathletin zu stellen hat. Und das ist super unglücklich.
Für alle, die auch keine Familie auf Hawaii haben.
Soll
es geben.
Ja, genau. das ist wirklich, das tut mir auch echt immer leid. Nichtsdestotrotz sehe ich mich auch manchmal in der Verantwortung zu sagen, naja, wenn du das jetzt aber vernünftig machen willst, dann sind halt aber einfach 5, 6, 7 Tage sind halt einfach zu kurz. Mhm. Ne? Zumal es ist ja nicht nur Temperatur, sondern es ist auch Luftfeuchtigkeit, es ist auch die Sonneneinstrahlung, es ist auch der Jetlag. So, und das sind halt Dinge, da darfst du von deinem Körper nicht verlangen, dass er das in 5, 6, 7 Tagen mal eben so hinbekommt, nee, ne? Sondern das muss dann irgendwas sein, wo du dich auch langsam aber sicher dran anpasst und so, wo du ja auch am Anfang hingehst und erstmal überhaupt sowas wie einen Schlafrhythmus bekommen musst, dann überhaupt erstmal, und ich glaube, jeder kann das nachempfinden, der ankommt und dann nächsten Morgen laufen geht, so, das ist immer der Klassiker, weil du bist eh um 4 Uhr wach. Oder um 3 oder um 2 und sobald dann irgendwie ein bisschen Tageslicht da ist, gehst du eine Runde nach draußen laufen und stehst vor so einer Wand, ne, und hast schon morgens das Gefühl, ohne dass die Sonne aufgegangen ist, dass es jetzt einfach sackschwül hier ist. So, und das ist dann eine Sache, da gehst du ja auch nicht am ersten Tag hin und machst in der Mittagshitze jetzt irgendwie deine 3-stündige Radeinheit und sowas, ne? Und dadurch hat es einen riesen Einfluss auf alles, was du anpassungstechnisch brauchst. Durch diese lange Anreisezeit hat es wieder einen riesen Einfluss aufs Training, weil du halt keine klassische Taper-Phase im eigentlichen Sinne hast. Ne? Also du kannst nicht tapern und anpassen miteinander verbinden. Hm. Das geht nicht. Du musst auch mal draußen auf dem Highway trainieren und du musst dich der Hitze auch mal aussetzen und das Ganze halt nicht nur für eine Stunde. Boah, und deswegen ist es dann schon immer eine riesen Herausforderung. Und wie gesagt, ich verstehe die Schwierigkeit darin. Auf der anderen Seite denke ich auch immer, naja, man will so ein Rennen aber auch dann, ich weiß nicht, ob man das genießen kann oder ob man da Spaß hat, das soll jeder für sich selber bewerten, aber was du nicht willst, ist ja irgendwie die ganze Zeit zu leiden, weil du eben nicht dran angepasst bist, zumindest mal für eine halbwegs vernünftige Form. Und ja, deswegen, also das kann ich immer nur wirklich sagen, dass wenn man sich dann qualifiziert hat und dann nächsten Tag die Slotvergabe ist, dann vorher auf jeden Fall bitte fragen, habe ich die Chance, auch jetzt wieder nächstes Jahr im Oktober auf jeden Fall 2 Wochen da raus zu sein, also nicht arbeiten zu müssen, kriege ich das mit der Familie hin und wem auch immer ich das irgendwie erklären muss, dass ich da lange unterwegs bin. Weil ich würde, also spätestens am Donnerstag in der Woche vorher da sein wollen, mhm, um das dann irgendwie sinnvoll vorzubereiten.
Nochmal abschließend, hier das Wunder von Norwegen. Ist ja wirklich cool, dass Norwegen so wahnsinnig dominant und erfolgreich war in diesem Jahr. Weißt du irgendwas darüber, wie Solveig trainiert hat?
Ne, also erstmal finde ich es vor allen Dingen cool, dass wir auch jetzt nicht mehr nur von den norwegischen Männern sprechen, mhm, sondern von den norwegischen Frauen. Das finde ich ziemlich cool, weil ja, es zeigt ja auch, dass das System, wenn man es so sagen darf, nicht nur auf ein Geschlecht ausgelegt ist, sondern auch das bei Frauen halt richtig gut funktioniert. Und dann ist es natürlich, also in Norwegen ist ja dann doch durchaus die Besonderheit, dass das ja, deswegen habe ich gerade System gesagt, dass das ja durchaus ja, viel mehr mit einer, jetzt will ich nicht sagen, mit einer staatlichen Förderung einhergeht, aber es hat halt einfach national viel mehr Bedeutung, auch im gesellschaftlichen Sport. Ich meine, Solveig kommt auch von der Kurzstrecke, war also auch mal in den ganzen Olympia-Programmen, ist bei Olympia gestartet, hat also das ganze Verbandswesen mitbekommen. Und dann ist das in Norwegen halt eine deutlich größere Verzahnung zwischen, mhm, Verband und Langdistanz-Ironman machen. So, weil das sind dann teilweise die gleichen Coaches, die da sind, das sind die gleichen sportlichen Leiter, die da sind, das sind die, oder sagen wir mal zumindest mal ähnliche Fördertöpfe, die da sind. Und dadurch, ja, ist da halt eine viel bessere Basis geschaffen, um halt den Sport genauso erfolgreich machen zu können. Und also wenn wir uns jetzt die Verbindung anschauen zwischen der Verbandsstruktur in Deutschland und den Mittel- und Langdistanzlern in Deutschland, lass mal die Mitteldistanzler vielleicht mal noch raus, weil wir haben natürlich schon durchaus den Trend, dass im Moment recht viele von der Kurzstrecke sich dann auch auf der Mitteldistanz versuchen und das auch sehr gut machen. Mhm. Aber wenn wir uns das jetzt Richtung der Langdistanz überlegen und wir gucken uns mal an, was die Plätze ab Platz 2 an noch mit dem Verband des Sports zu tun hat, dann kann ich, also bin ich mir sicher, dass das für Cat bei null liegt. Bei Laura, also ich mag die Antwort nicht vorwegnehmen, aber Lauras Verbindungen zur Deutschen Triathlon Union werden auch überschaubar sein in diesen Tagen. Und das ist kein Vorwurf an irgendwen, bitte nicht falsch verstehen, also, mhm, auch keine Systemkritik in der Hinsicht. Aber wenn man in Norwegen das Positive herausstellen möchte oder einen Teil des Erfolgsgeheimnisses herausstellen möchte, dann ist es ganz klar auch das. Und das ist halt super, ne? Und ich glaube, trainiert wird sie von Mikael Iden, wenn ich noch richtig informiert bin, ist der Bruder von Gustav, der ja gleichzeitig auch eben, wie gesagt, beim norwegischen Verband oder zum Olympiateam gehört und da eine tragende Rolle einnimmt und dann aber auch natürlich die Unterstützung hat von den ganzen Nationaltrainern, die da sind, wie Frode Jermstad zum Beispiel, der glaube ich, im Moment noch Cheftrainer ist beim norwegischen Verband. Und ja, da ist dann schon eine gute Verbindung vorhanden, plus die Strukturen, die man vor Ort nutzen kann. Ich fand es ganz schön, dass, kleiner Nebeneffekt, dass man durchaus auch in Trondheim leben kann und Ironman-Weltmeister werden kann in Kona. Ja. Das ist dann schon ganz gut. Also wenn man,
so kam ich gerade auch kurz gedanklich drauf, das, bei Wetteranpassung. Ja,
das Thema Wohnort, ne? Also jetzt kommen die Weltmeister aus irgendwie Bergen und Trondheim. Das ist nicht die Orte, die bekannt dafür sind, irgendwie die allerbesten Triathlon-Bedingungen in der Theorie zu liefern. Aber dann sieht man halt schon, dass auch die Möglichkeiten vor Ort haben, auch zu Hause vor Ort, die denen halt absolut zuträglich sind. Es ist natürlich klar, dass sie da nicht so allzu viel Zeit verbringen, aber wenn du da Strukturen hast, die dir helfen können, dann ist das schon ein großer Vorteil.
Ich glaube, dass die eigentlich heimlich alle eine Rolle in der Sauna stehen haben.
Das kann gut sein, ja. In dem Fall wird es keine Sauna sein, sondern eine coole, vernünftige Hitzekammer, die Temperatur nochmal deutlich besser kontrolliert und dann wird man auch noch viel besser messen können, wie sich eine Körperkerntemperatur anpasst und so weiter. Und das ist dann der Unterschied zu, wir versuchen mal so ein bisschen in der Sauna, so ja, wie ich das dann manchmal leider im Profibereich sehe und sich hinterher wundert, warum es dann nicht funktioniert hat mit der Anpassung.
Wir sind gespannt, wie es weitergeht, lieber Björn. In jedem Fall. Jetzt kannst du dich wieder hinlegen.
Jetzt machen wir erstmal 73, wir haben mal Bea.
Oh ja.
Das wird auch noch.
Oh ja,
stimmt. Ja, redet noch keiner drüber bisher, weil ist halt auch zu einem eher unüblichen Zeitraum, finde ich. Also
November,
jetzt so,
oder?
Ja, genau, ja. Anfang November jetzt. Ich meine, letztes Jahr war Taupo Mitte Dezember, also es war nochmal unüblicher, aber bin ich sehr gespannt, wird nochmal ein zackiges Highlight werden, glaube ich. Also freue ich mich schon sehr drauf. Ja. Also, in diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch an die hervorragenden Frauen, die das Rennen da so erfolgreich bestritten haben am Wochenende. Und zwar von 1 bis zum Schluss. Ich weiß nicht, hast du das Video gesehen von der 80-Jährigen, die ins Ziel läuft?
Nee.
Ja, guck dir das nochmal an.
Mach ich.
Also, Boah, Wahnsinn.
Gute Erholung an alle, auch an dich, Björn.
Danke, danke.
Ciao.
Ciao. Das war die aktuelle Junk Miles Episode. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junk Miles Podcast generell ganz anständig findest, abonniere uns gern auf den gängigen Podcast-Kanälen.
Richtig glücklich machst du uns mit einer 5-Sterne-Bewertung, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst.
Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Junk Miles Donnerstag.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.